Herzlich willkommen zu Krisenex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Ja, herzlich willkommen zurück zu Krisenhex. Heute mit einer besonderen Folge, besonders im Sinne, weil ich meinen Interviewgast neben mir sitzen habe, wir uns aber nicht in Deutschland befinden, sondern in einem gemeinsamen Urlaub in Tunesien. Meinen heutigen Interviewgast kenne ich seit knapp 15 Jahren. Wir haben zusammen in Hamburg studiert und nach unserem Studium haben sich unsere Wege getrennt. Während mein Interviewgast eher in die Safety gegangen ist, habe ich mich eher der Security gewidmet. Die Trennung ergibt sich sozusagen einfach fachlich, dass Safety schützt die Menschen vor Gefährdungen und Security schützt Werte vor Menschen, vor böswilligen Handlungen. Ich bin dann am Ende in der Informationssicherheit gelandet. Mein heutiger Gast, Gabriel Lau, hat in Hamburg Gefahrenabwehr studiert, hat einen Masterabschluss in Sicherheitstechnik von der Universität Wuppertal, hat 10 Jahre lang beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gearbeitet, zuletzt als Fachgebietsleiter Brandschutz und ist heute Head of HSEQ für SPI. Gabriel, schön, dass du hier bist.
Ja, Rico, schön, dass ich Gast in deinem Podcast sein darf.
Genau, ich wollte mit dir heute besprechen, was denn eigentlich Safety und Arbeitssicherheit mit Krisen zu tun haben können.
Ja, ich glaube, da gibt es viele Schnittmengen, dass Arbeitsschutz, wie du schon sagst, klar, erstmal irgendwie in der Prävention von Arbeitsunfällen, von der menschengerechten Gestaltung der Arbeit da ist. Aber dass, wenn da was schief geht, man doch relativ zügig in eine Krise kommen kann und man dann eben reaktive Maßnahmen durchführen muss, wenn die Prävention nicht da ist. Und ich glaube, dass wir da schon eine Schnittmenge haben zwischen diesem Security- und dem Safety-Bereich.
Kannst du dich denn an eine Krise oder vielleicht auch Notfall erinnern, der sich ergeben hat aus dem fehlgeschlagenen Präventionsmaßnahmen, also irgendwie Unfälle, Vorfälle, die im Arbeitsleben begegnet sind, die Krisenpotenzial hatten?
Ja, also da gibt's zahlreiche Unfälle, zahlreiche Arbeitsunfälle, die passiert sind und gerade die größeren oder schwereren Unfälle, die haben ja immer das Potenzial, dass daraus eine Krise erwachsen kann, wenn es eben Ermittlungen von Arbeitsschutzbehörden, Ermittlungen von sonstigen Behörden, dann hat das immer ein Potenzial, dass da eben eine Krise daraus erwächst und dann sind da eben diese reaktiven Maßnahmen notwendig. Und ich glaube, dass wir da eben mit den gleichen Prozessen darauf reagieren können, wie ihr das eben auch in dem Security-Bereich macht, um Gefahren für das Unternehmen abzuwenden. Also da tatsächlich sind wir nicht mehr in dem Schutz von den Beschäftigten, sondern eben in dem Schutz von Unternehmen.
Kannst du denn mal ein Beispiel bringen, vielleicht um das konkreter zu machen, wo man sagen kann, aha, da habe ich, wenn ich mich jetzt mit dem Thema beschäftige, auch eine Schnittmenge zu meiner Fachkraft für Arbeitssicherheit. Vielleicht mal so einen konkreten Vorfall, was passiert da und was sind dann die Gefährdungen, die fürs Unternehmen bestehen?
Genau, also es sind ja erstmal juristische Ermittlungsgefährdungen, die eben da sind. Also dass dann klar nach so einem Arbeitsunfall, der passiert, nach schweren oder nach tödlichen Arbeitsunfällen, dass dann eben zahlreiche externe interessierte Parteien Dokumente und Informationen haben möchten. Und ich glaube, dass da die Fachkraft für Arbeitssicherheit schon eine Rolle spielt, um eben diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Sei es nur irgendwie Gefährdungsbeurteilungen, sei es nur Unterweisungsnachweise, sei es nur auch die Aufbauorganisation, wie der Arbeitsschutz organisiert ist. Ganz konkret erinnere ich mich an einen Arbeitsunfall, wo sich ein Mitarbeiter verbrannt hat. Also da kam es zu einer Verpuffung aufgrund von einer Staubexplosion. Und da war dann innerhalb kürzester Zeit die Gewerbeaufsicht zu Gast im Unternehmen und wollte dann Informationen haben, wie wir denn den Arbeitsschutz sicherstellen. Und da laufen natürlich zahlreiche Vorbereitungsprozesse in so einem Unternehmen. Die Dokumente sind natürlich vorbereitet. Das ist ja der präventive Arbeitsschutz. Aber wenn es dann trotzdem zu diesem Arbeitsunfall kommt, dann muss man eben da Rede und Antwort stehen und sich auch gut überlegen, welche Informationen man denn jetzt wie rausgibt, wer an solchen Gesprächen teilnimmt und wie man dann eben dieses Informationsbedürfnis der externen Behörden oder den interessierten Parteien sicherstellen kann.
Gewerbeaufsichtsamt finde ich schon mal spannend, weil mir wäre jetzt erst die Berufsgenossenschaft eingefallen, aber...
Die kommen auch.
Was heißt denn innerhalb kürzester Zeit und was sind die interessierten Parteien, mit denen ich dann potenziell zusammenarbeiten muss?
Genau, also wie du schon gesagt hast, die Berufsgenossenschaften sind auf jeden Fall ein Thema. Das ist ja der autonome Arbeitsschutz, aber eben auch der staatliche Arbeitsschutz, wie beispielsweise das Gewerbeaufsichtsamt, die dann Kontrollmitarbeiter oder Kontrollbeamte vorbeischicken, die dann diesen Unfall aufarbeiten. Und das passiert innerhalb von wenigen Tagen. Also tatsächlich, dass solche Ankündigungen innerhalb von 1 bis 2 Tagen nach dem Unfall stattfinden und dann eben die Personen im Unternehmen aufschlagen und dann die Fragen stellen.
Also ich muss die dann auf jeden Fall auch erstmal reinlassen.
Genau, also die kommen zu Besuch. Man muss sie ins Unternehmen reinlassen und führen dann eben ihre Ermittlungen im Unternehmen durch, wie es eben zu diesem Unfall kam.
Ja gut, ist ja schon mal wichtig zu wissen, dass dann irgendwie meine Pforte sagen muss, ah ja gut, Gewerbeaufsicht, wir hatten einen Arbeitsunfall. Wäre vielleicht ganz gut, wenn ich da mal den Geschäftsführer anrufe und Bescheid sage, dass da einer reinkommt.
Genau, also in der Tat ist da eben die Transparenz auch innerhalb des Unternehmens ein wichtiger Punkt, sei es nur Richtung Geschäftsführung, sei es aber auch Richtung Vorbereitung von so einem Treffen. Also bisher sind wir sehr gut damit gefahren, dass solche Themen gut vorbereitet sind, sei es nur die Dokumentenlage oder sei es nur auch die Vorbereitung des Besprechungsraums, dass man da eben auch eine weitestgehend angenehme Gesprächsatmosphäre schafft, auch wenn natürlich der Anlass des Gesprächs nicht gut oder nicht schön ist, aber dass man da eben entsprechend vorbereitet ist und da die Grundlagen gelegt hat.
Jetzt kann es ja sein, dass der Mitarbeiter, ich glaube, es hätte mir erzählt, dann wüsste ich die Story, würde ich schon kennen, wenn jemand verstorben wäre. Aber es kann natürlich auch sein, dass so ein Arbeitsunfall zu einer mit Todesfolge entsteht. Was sind noch so Themen, die dann auf mich zukommen können als Unternehmen?
Auf jeden Fall ist ja auch die Kommunikation in Richtung Angehörigen, die Kommunikation auch in die Öffentlichkeit ein Thema des Krisenmanagements. Auch das sind Dinge, die eben vorbereitet werden müssen. Und auch ein Thema von Bedrohungen, die auf Unternehmen rankommen, die aus einem Arbeitsunfall herauskommen können. Also gerade die Kommunikation in der Öffentlichkeit, die Kommunikation auch Richtung Kunden ist ein Punkt. Denn es kam ja dann in Kundenanlagen, wenn es da zu Unfällen kommt, dann hat auch der Kunde ein berechtigtes Interesse daran, unter welchen Arbeitsbedingungen denn da Firmen arbeiten in den Anlagen des Kunden.
Okay, also ich habe ähnliche Themen, wie ich das habe, wenn mein Unternehmen gehackt ist. Ich muss relativ schnell Transparenz schaffen. Ich habe interessierte Parteien. Wenn ich Pech habe, kriegt es auch noch die Zeitung mit, je nachdem, wo das ist, und schreibt drüber. Und dann ist es eben wichtig, dass man da zusammenarbeitet. Jetzt ist ja, ich versuche ja, mich an mittelständische Unternehmen zu richten. Ich weiß nicht, ob mir das so gut gelingt, aber die meisten mittelständischen Unternehmen haben ja vielleicht gar keine eigene Fachkraft für Arbeitssicherheit, sondern die haben einen Dienstleister, der die Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt. Was wären denn da so deine Tipps? Wie gehe ich als Unternehmen mit sowas um, wenn ich eben einen Externen habe, der mich da betreut?
Ich glaube, da auch die Vorabstimmung mit dem Externen durchzuführen, also solche Dinge mal zu beüben, solche Dinge mal zumindest durchzudenken, zu besprechen, sind da ein guter Tipp, um auf solche Sachen vorbereitet zu sein. Also wie erfolgt denn die Dokumentation von Arbeitsschutzmaßnahmen? Wie erfolgt denn hinterher auch die Kommunikation nach einem Arbeitsunfall? Wie erfolgt die Information der Geschäftsführung? All das sind Dinge, die ja schon vorgeplant werden sollten und die auch mit der externen Fachkraft für Arbeitssicherheit mal vorher durchdacht werden können. Gerade was eben diese prozessuale Sache angeht, dass solche Arbeitsunfälle mal durchgespielt werden, auch Arbeitsunfälle mit schwerwiegenderen Folgen, die es unter Umständen im Unternehmen geben kann.
Ja. Das ist ja ein hochregulierter Bereich. Also sozusagen, ne, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, die ist ja anders als der Informationssicherheitsbeauftragte, den bestelle ich mir, weil ich das will. In den meisten, gibt sicherlich ein paar Kritiker, aber sozusagen das Großteil der Unternehmen macht das, weil sie es wollen. Fachkraft für Arbeitssicherheit kann ich mir nicht aussuchen. Arbeitsschutz muss ich machen. Wie weit sind denn die Themen, die wir gerade besprochen haben, auch Teil des gesetzlichen Auftrags des Arbeitsschutzes?
Ja, die Vorbereitung auf Notfälle, die Vorbereitung auf Krisen ist jetzt nicht die ureigenste Aufgabe der Fachkraft für Arbeitssicherheit, sondern da ist eben die Prävention im Vordergrund. Gleichzeitig ist diese Unfallanalyse und Unfallbearbeitung die ureigenste Aufgabe der Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und ja, ich glaube, dass da auf jeden Fall die Fachkraft für Arbeitssicherheit als Person, die interdisziplinär unterwegs ist, schon gutes Know-how haben kann, gerade in den mittelständischen Unternehmen. Wenngleich da vermutlich nicht die absolute Expertise drin ist, weil, wie gesagt, die Prävention schon eher im Vordergrund ist, um solche Arbeitsunfälle zu vermeiden.
Okay, also ich kann das so mittelbar subsumieren in den Auftrag der Fachkraft, aber das ist eben sozusagen nicht klassischer gesetzlicher Auftrag. Das heißt, wenn ich das mal mit meiner externen Fachkraft für Arbeitssicherheit sprechen möchte, dann müsste ich da vielleicht auch nochmal einen Zusatzworkshop buchen.
Genau, das denke ich ist auf jeden Fall sinnvoll, dass da eben zusätzliche Ressourcen auch reinkommen und zusätzliche Expertise auch, weil, wie gesagt, es ist nicht die ureigenste Aufgabe der Fachkraft für Arbeitssicherheit, da ins Krisenmanagement zu gehen.
Mal so aus deiner Erfahrung, wie häufig passieren denn so kritische Arbeitsunfälle? Weil ich meine, das ist ja immer so ein bisschen das Argument, dass man sagt, naja, das passiert bei uns eh nicht, aber du hast ja da, glaube ich, auch schon einen Überblick, wie häufig muss ich denn mit sowas rechnen? Also ich weiß, dass da jetzt keine super Statistik kommt, das wird sicherlich, also du kannst sozusagen dir diese Einschränkungen, kannst du dir vielleicht sparen. Ich weiß, dass das jetzt keine konkrete Antwort wird, aber vielleicht einfach, kannst du mal so ein paar Themen nennen, die dir schon begegnet sind in deinem Arbeitsalltag.
Genau, also natürlich kommt es auf die Organisation, auf die Tätigkeit an, was für schwere Arbeitsunfälle geschehen. Natürlich ist irgendwo in einem eher verwaltungslastigen Unternehmen die Schwere von Arbeitsunfällen jetzt nicht so hoch wie in Unternehmen, in denen ja operativ irgendwie mit gefährlichen Tätigkeiten umgegangen wird, mit Gefahrstoffen gearbeitet wird, mit elektrischen Energien. Davon hängt es natürlich ab, was wirklich der Kernprozess des Unternehmens ist. Ja, klassische Arbeitsunfälle die Hauptarbeitsunfälle sind tatsächlich die klassischen Stolperrutsch- und Stürzunfälle, auch wenn die nicht immer als besonders schwere Unfälle ausgehen. Tatsächlich die schwersten Unfälle, die ich in der Vergangenheit hatte, gingen eben mit Bränden, mit Explosionen ein, gingen mit gefährlichen Strömen, also mit Körperdurchströmung ein, gingen mit Abstürzen aus Höhen ein, die dann eben schwere Folgen für die Beschäftigten hatten und eben auch dafür gesorgt haben, dass Beschäftigte lange im Krankenhaus waren oder eben nicht mehr so gesund waren, wie sie eben vorher waren. Also tatsächlich bleibende Schäden davon getragen haben. Und das ist ja schon eine Verpflichtung auch des Arbeitgebers, da den Beschäftigten eben beizustehen, weil die Tätigkeiten wurden ja im Auftrag des Arbeitgebers durchgeführt. Also der Beschäftigte hat sich das ja nicht selbst ausgesucht, sondern es war ja eben Auftrag, war ja die Tätigkeit des Arbeitgebers, der eben gesagt hat, führe bitte diese Tätigkeit durch. Und insoweit ist da eben auch der Arbeitgeber in der Verantwortung.
Wie ist das eigentlich mit so Wegeunfällen? Also ich fahre mit meinem Auto, fahre gegen Baum, oder ich bin auf einer Dienstreise und fahre gegen Baum, bin ich da, ist das ein Thema für einen Arbeitgeber?
Genau, also das ist auf jeden Fall auch durch die Berufsgenossenschaften mit versichert. Glaube, um da wieder den Schwenk Richtung Krisenmanagement hinzubekommen, ist das, glaube ich, ein starkes mediales Thema, dass solche Dinge, wenn sie mit Dienstfahrzeugen passieren, relativ zügig medienwirksam sind oder medienwirksam werden. Und da auf jeden Fall dann die Schnittstelle gegeben ist, dass sowas mediales Interesse erwecken kann. Wenn in einem großen Autounfall auf einmal ein Firmenfahrzeug mit dem Markenlogo oder mit dem Firmenlogo verwickelt ist.
Da ist man tatsächlich drüber nachgedacht, das ist klar. Wenn ich das auf mein Auto rausschreibe und dann ist da ein großer Unfall und dann kommt mein Firmenlogo in der Zeitung, könnte es zu Nachfragen kommen.
Genau, und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, dass diese Nachfragen kommen und darauf kann und muss man sich vorbereiten. Also das ist ja das ureigenste Interesse von der Öffentlichkeit, von Medien, und denke, dass wenn man da vorbereitet ist, was mache ich denn, was ist denn meine Kommunikationsstrategie, dann ist das alles halb so wild. Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Medien, dass die Zeitungen irgendwo anrufen und der Geschäftsführer nicht Bescheid weiß, dass es zu so einem Ereignis kam. Ich glaube, dass da der Schutz der Organisation und die Informationshoheit bei der Geschäftsführer, bei der Kommunikationsabteilung eben ein wichtiges Ziel ist, dass man da einfach spruchreif ist, wenn solche Informationsbedürfnisse der Medien an ein Unternehmen herangetragen werden.
Ich hatte zwei Folgen im Vorgang zu dieser zum Thema Krisenkommunikation. Kann man ja nochmal reinhören. Kann man sich vielleicht nochmal den einen oder anderen Tipp holen, wie man das schlank aufbaut. Das ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Hinweis. Also sozusagen auch einfach das pure Autofahren mit dem Logo kann zu einem medialen Ereignis führen und kann mich irgendwie in eine Krise bringen, ja, wenn das dann irgendwie schlecht ist. Ich würde da ja nochmal einen Schwenk machen, einen thematischen Schwenk. Zu einem ganz anderen Punkt, weil das Thema Cybersecurity ist ja so ein Trendthema. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt überall rein reguliert. Mir sind jetzt zwei konkrete Themen bekannt, wo das in den Arbeitsschutz reingekommen ist. Es gibt so eine THBS, ich weiß gar nicht, wofür THBS steht, das wirst du mir gleich sagen.
Genau, technische Regel für Betriebssicherheit.
Eine technische Regel für Betriebssicherheit zum Thema, weiß gar nicht, Aufzüge und Aggregatoren und sowas. Da gibt's jetzt Anforderungen an die IT-Sicherheit. Und das zweite Thema ist im Störfallrecht, was jetzt im weitesten Sinne vielleicht auch bei der Fachkraft für Arbeitssicherheit landet. Haben wir den KAS 51, so ein Standard von der Kommission für Anlagensicherheit, die Schutz gegen Unbefugte regelt. So, jetzt sind das ja irgendwie so Themen, die man eigentlich nicht bei der Fachkraft für Arbeitssicherheit sehen würde, die aber da landen. Also erstmal, was ist so dein persönlicher Eindruck zu diesem Thema? Und zweitens, wie gut hältst du Fachkräfte für Arbeitssicherheit vorbereitet, diese Themen zu moderieren?
Genau. Ich glaube, Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben eine hohe Methodenkompetenz. Also ich glaube, dass Fachkräfte für Arbeitssicherheit durch Themen durchmoderieren können und eine sehr generalistische Ausbildung haben. Dass die keine Detailkenntnisse jetzt über Informationssicherheit und über Cybersicherheit haben. Davon bin ich auch überzeugt. Oder nur in den seltensten Fällen haben. Ich glaube aber, dass die Fachkräfte für Arbeitssicherheit mit ihrer Methodenkompetenz durch solche Prozesse durchmoderieren können, aber auf jeden Fall da fachliche Unterstützung brauchen. Also tatsächlich den IT-Experten, der sich mit Cybersicherheit auskennt, dass sie den zur Hand brauchen und dann tatsächlich als Schnittstelle zwischen IT, zwischen dem prozessualen Denken da sind, dass sie eben die Moderationskompetenz haben, um auch solche Risiken mit abzubauen oder mit zu bewerten und da auch entsprechende Maßnahmen abzuleiten.
Und die andere Frage war, wie ist sozusagen dein Eindruck? Nimmt das zu? Also kommt das bei dir auch häufiger auf den Schreibtisch, dass du irgendwie solche IT-nahen Themen hast?
Ja, also definitiv. Dadurch, dass das immer mehr in die Prozesssicherheit mit reingeht, immer mehr mit IT gearbeitet wird, ist vor allem, wie du schon sagtest, ein größeres Trendthema wird. Kommen die Themen immer mehr auf den Schreibtisch und sind immer mehr präsent, sind immer mehr da. Und glaube, dass das einen Wandel gibt, also dass das ein neues Aufgabenspektrum ist, was da erschlossen wird und da eben zukünftig Fachkräfte für Arbeitssicherheit auch durchmoderieren müssen, wenngleich mir bewusst ist, dass da nicht das Expertenwissen vor ist. Wenn wir uns das angucken, dass die meisten Fachkräfte für Arbeitssicherheit aus dem, wirklich Maschinenbau, Elektro, Bereich kommen, also wirklich aus den Ingenieurwissenschaften, dann ist IT da ein starkes Randthema. Und umso wichtiger ist das, dass da eben wirklich Fachexperten dabei sind. Aber das ist eigentlich nichts Neues, weil auch in anderen Gefährdungsfaktoren, wie wir es im Arbeitsschutz eben haben, sind Fachkräfte für Arbeitssicherheit ja eher generalistisch unterwegs und besitzen diese Methodenkompetenz und können sich dann eben mit Chemikern, mit Biologen, mit Physikern und so weiter unterhalten und stellen da eine Schnittstelle zum Unternehmer dar. Also diese generelle breite Ausbildung von Fachkräften für Arbeitssicherheit ist da, glaube ich, eine weitere Stärke, um auch den Herausforderungen der Cybersicherheit zu begegnen.
Ja, mir ist jetzt, also ich erinnere mich so an das Thema psychologische Gefährdungsbeurteilungen. Das ist ja für Ingenieure wahrscheinlich eher so ein Thema, wo sie jetzt nicht unbedingt ran wollen.
Genau. Und das ist, also da sehe ich auch eine große Parallelität. Das ist nicht da ist nicht die Kernkompetenz der Fachkraft für Arbeitssicherheit, jetzt die Psyche von Menschen zu beurteilen, sondern die Kompetenz ist, die Methode zu haben und mit dem Methodenwissen, dem Moderationsgeschick, dem Verbindungsgeschick, den man da eben hat, die psychischen Belastungen bei der Arbeit zu beurteilen und da eben Fachexperten reinzuholen. Und ich sehe, dass da ein großer paralleler Weg zur Cybersicherheit ist.
Wie ist das in der Ausbildung? Hat so eine Fachkraft für Arbeitssicherheit? Ich würde darüber, wir müssen ja mal über Arbeitssicherheit sprechen, weil ich habe ja auch mal in einer HSI-Abteilung gearbeitet. Da wurde immer gesagt, es ist kein Arbeitsschutz, das schützt ja nicht vor der Arbeit. Ich weiß gar nicht, ob du da so dogmatisch bist.
Nee, so dogmatisch bin ich da nicht.
Okay, aber ich gebe mir die ganze Zeit Mühe, um Arbeitssicherheit zu sagen. die, wie ist das in der Ausbildung von Fachkräften für Arbeitssicherheit, die ist ja auch hochreguliert, ist da das Thema psychologische Gefährdungen ein Teil und ist das Thema IT ein Teil?
Also die psychologischen Gefährdungen oder die Beurteilung der Arbeitsbedingungen hinsichtlich psychologischer Gefährdung, die sind Teil der Ausbildung seit einigen Jahren. Das Thema IT-Sicherheit ist kein Thema meines Wissens. Nein.
Wäre das was, was wir ändern müssen?
Also ja, ich glaube, dass man das Thema angehen kann. Also je größer das wird, gerade in der Industrie, gerade in größeren Unternehmen, ist das, glaube ich, ein Thema, was durchgeführt wird. Weil, wie gesagt, man muss ja als Generalist die unterschiedlichen Sprachen sprechen. Also wie wir jetzt auch die Sprache der Psychologen rudimentär verstehen, die Sprache der Chemiker, der Physiker rudimentär verstehen, muss man eben auch diese IT-Sprache grundlegend verstehen. Und da denke ich, dass solche Inhalte in die Ausbildung mit reingehören. Und da wirklich die Grundlage und dann dieses, wie ich gerade schon gesagt habe, Methodenwissen, dieses Moderationsgeschick anwenden zu können. Weil nur wenn man die Grundlagen versteht, dann kann man eben durch solche Prozesse durchbegleiten und da eben auch was für die Beschäftigten rausholen.
Vielleicht können wir es nochmal konkret machen, damit man auch als Zuhörer vielleicht eine grundlegende Idee hat, worüber wir sprechen. Also ich weiß nicht, wie tief du drin bist, vielleicht erwische ich dich jetzt auch auf dem kalten Fuß, aber wenn wir uns mal jetzt so eine Aufzugssteueranlage angucken, was wären denn so aus deiner, du bist ja eine erfahrene Fachkraft für Arbeitssicherheit, was wären denn so die Themen, die da IT-relevant sind?
Ja, also ich glaube, das ganze Thema Wartung und Kommunikation ist ein großer Punkt. Auch Fernwartung ist ein Punkt, sind da eben Schnittstellen, um eben den sicheren Betrieb der Aufzüge zu gewährleisten. Also der Punkt des Arbeitsschutzes ist ja immer der Schutz der Beschäftigten, dass eben dadurch Fehlfunktionen, beispielsweise der Abschaltung der Türsteuerung, der Lichtschaltung, dass das eben nicht durch den Eingriff von Unbefugten außer Kraft gesetzt wird und dadurch dann die Beschädigung oder eine Schädigung der Beschäftigten durchgeführt wird oder möglich ist. Ich denke, dass das so ein klarer Schnittpunkt ist. Also dass wirklich Sicherheitseinrichtungen, dass bei Tankanlagen Überfülleinrichtungen, dass die eben sicher funktionieren und da eben nicht außer Kraft gesetzt werden können.
Okay, also es geht halt eigentlich, um das mal in meiner Sprache zu sagen, geht es eigentlich um Verfügbarkeit von Systemen,
genau,
die nicht ausfallen dürfen. Und wenn sie ausfallen, muss ich eine physikalische Redundanz haben, genau, damit eben, oder der Aufzug darf halt nicht mehr fahren, wenn da einer
genau
gehackt hat.
Genau, also insbesondere um diese Schutzeinrichtungen, die dann eben durch den Eingriff von Unbefugten zerstört oder außer Kraft gesetzt werden, dass das eben nicht zu einer Gefährdung von Beschäftigten führen darf.
Ich hatte mal ein Seminar bei einer Aufsichtsbehörde für Störfallbetriebe und wir haben versucht herauszufinden, ob es noch Störfallbetriebe ohne IT gibt und es ist uns auch mit viel Überlegen nicht gelungen, noch eine einzige Anlage zu finden.
Ja, das denke ich. Also dass tatsächlich die simpelsten verfahrenstechnischen Anlagen ohne IT nicht auskommen, also ich glaube, das ist mittlerweile so, ja.
Ja, aber es ist ja, glaube ich, auch nochmal ein wichtiges Awareness-Thema, da mal zu gucken, habe ich vielleicht einen Aufzug und mir bewusst zu machen, das ist halt nicht nur Physik, sondern das ist auch IT und ja, ich muss da vielleicht auch was tun. Ich muss da mal eine Gefährdungsbeurteilung machen und irgendwie mal anfangen.
Genau, und da auch wieder der Schnittpunkt zum ersten Thema. Was mache ich denn, wenn es eben, also diese sogenannten Aufzugsnotfallpläne sind auch in der Betriebssicherheitsverordnung drin geregelt, dass da eben auch geklärt ist, wie eine Personenrettung durch den Betreiber erstmal erfolgt, wenn jemand im Aufzug stecken bleibt. Das sind auch klassische Themen des Arbeitsschutzes und in der Betriebssicherheitsverordnung geregelt.
Ja. Also ich finde, dass du gut dargestellt hast, was Fachkräfte für Arbeitssicherheit so leisten. Vielleicht können wir einfach nochmal so einen generellen Überblick geben, weil ich glaube, so die Welten Safety und Security, die prallen selten aneinander, was eigentlich das Berufsbild einer Fachkraft für Arbeitssicherheit ist und was es noch so für Querschnittsthemen gibt, die da so vielleicht dranhängen.
Genau, also die Aufgabe der Fachkraft für Arbeitssicherheit ist es ja, Arbeit für Beschäftigte zu gestalten. Also, dass wir eben zum einen den klaren Unfallschutz haben, also dass Mitarbeiter wieder gesund nach Hause kommen, genauso gesund, wie sie zur Arbeit hingekommen sind, wieder unfallfrei nach Hause kommen. Also klassisch, ich gehe mit 10 Fingern zur Arbeit, komme mit 10 Fingern zurück. Bis eben hin zu der höchsten Form der Arbeitsgestaltung, dass wir über das gesamte Arbeitsleben hinweg gesund bleiben, also nicht unfallfrei bleiben, sondern gesund bleiben, dass wir eben keine Muskel-Skeletterkrankung bekommen, dass wir wirklich unsere Arbeit bis zum Renteneintrittsalter durchführen können. Und die allerhöchste Form des Arbeitsschutzes ist eben, dass Arbeit so gestaltet wird, dass man eine Sinnhaftigkeit darin sieht. Also dass man eben auch einen gesellschaftlichen Auftrag darin sieht, dass man eine geistige Erhebung darin hat, dass wirklich Arbeit Spaß macht. Also das sind so die Facetten, die unterschiedlichen Stufen des Arbeitsschutzes. Also wirklich von der klassischen Unfallfreiheit über das gesunde Erreichen des Rentenalters bis eben hin wirklich zur Sinnstiftung von Arbeit. Das sind alles Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit. Heißt konkret, dass da eben Arbeit so gestaltet wird, wirklich vor Ort, dass sie besser wird. Angefangen vom klassischen Unfallschutz, dass eben Sachen eingehaust werden, dass da keiner in drehende Teile hineingreifen kann, über Ergonomie, dass eben Bedieneinrichtungen einfach erreichbar sind im Hand-Arm-Bereich von Beschäftigten, bis wirklich, ja, wie du schon angesprochen hast, zur psychisch ausgleichenden Gestaltung von Arbeit, dass da eben, ja, das Modewort Work-Life-Balance gegeben ist, aber dass eben auch die psychische Gesundheit der Beschäftigten nicht gefährdet ist.
Okay, das klingt jetzt nach einem, sagen wir mal, sehr umfassenden Tätigkeitsfeld. Habe ich auch so vorher noch nicht wahrgenommen, dass man da auch sozusagen einfach das Leben der Menschen besser macht.
Tolle. Das ist das hohe Ziel des Arbeitsschutzes. In der Tat bewegt man sich regelmäßig im Bereich des Unfallschutzes und der Gesunderhaltung über das Arbeitsleben hinweg. Es gibt so eine Hierarchiestufe. In der höchsten Stufe sind halt noch wenige Unternehmen. Das wäre ja auch ein hehres Ziel, gebe ich zu.
Okay. Da fällt mir noch ein ganz anderes Thema ein, weil das ja, wie gesagt, ist ja reguliert, ist auch schon relativ alt. Oder das kommt ja, glaube ich, aus Bismarcks Zeiten, so dieses ganze Konstrukt.
Genau.
Wann ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit eingeführt worden?
In den 90er Jahren. Also da gab es so eine Deregulierung, dass da eben die Kontrolle durch die Arbeitsschutzbehörden heruntergefahren wurde und dann eben den Unternehmern mehr Verantwortung übergeben wurde. Und dadurch wurde dann die Fachkraft für Arbeitssicherheit eingeführt, die dann in den Betrieben eben auch die Kontrollaufgaben hat. Also es ist nicht nur eine Gestaltungsaufgabe, die man hat, sondern eben auch die Kontrolle von der Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen, die dann eben direkt dem Geschäftsführer, dem Vorgesetzten gemeldet wird. Auch das ist Aufgabe der Fachkraft für Arbeitssicherheit. Also tatsächlich harte Kontrolle von der Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen.
Das ist auch natürlich eine weitere Brücke, weil wir haben jetzt in dieser ganzen Kritisgesetzgebung so die Diskussion Geschäftsführerhaftung. Geschäftsführer müssen selber Seminare belegen, um das zu kennen. Also vielleicht kann man sich ja einfach hier auch was abgucken und die Fachkraft für, weiß ich nicht, Security oder für Kritissicherheit einführen, die analog zur Fachkraft für Arbeitssicherheit fungiert, sozusagen einfach als verlängerter Arm der Behörde im Unternehmen, aber mit dem Fokus, Teil des Unternehmens zu sein.
Genau, das ist, glaube ich, eine gute Herangehensweise, dass die Verantwortung für den Arbeitsschutz liegt halt grundsätzlich beim Arbeitgeber und die Fachkraft für Arbeitssicherheit wirkt eben auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen hin, hat eben diese Kontrollfunktion und berichtet direkt dem Geschäftsführer. Und da gibt es dann Eskalationsprozesse, wenn sich der Geschäftsführer eben trotz mehrfacher Beratung nicht an die Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen dafür einsetzt oder die eben umsetzt. Aber grundsätzlich ist das ein gutes Konstrukt, dass derjenige, der die Verantwortung trägt, auch die Entscheidungsbefugnis hat, um Maßnahmen umzusetzen.
Was ist denn der Eskalationsprozess?
Der Eskalationsprozess ist, dass dann das Mitbestimmungsrecht der Betriebsräte eingesetzt wird. Also wenn sich der Arbeitgeber bewusst gegen die Umsetzung von Stellungnahmen der Fachkraft für Arbeitssicherheit entscheidet, dann gibt es da die Option eben im Betriebsverfassungsgesetz geregelt, dass der Betriebsrat da eingeschaltet wird und dann eben dargestellt werden muss, warum denn der Arbeitgeber die Stellungnahme abgelehnt hat oder diese Arbeitsschutzmaßnahme nicht umsetzen möchte. Und dann steht es eben dem Betriebsrat frei, dagegen eben arbeitsrechtliche Schritte einzulegen, wie wir das eben sonst in der betrieblichen Mitbestimmung auch haben, dass da eben Betriebsrat und Arbeitgeber sich zusammen einigen müssen.
Schlichtungsstelle und so weiter.
Genau.
Was ist, wenn ich keinen Betriebsrat habe? Wie ist das dann geregelt?
Ja, dann kann man natürlich noch Richtung, also extern eskalieren, Richtung eben staatlichen Arbeitsschutz, Richtung Berufsgenossenschaft, das ist eben auch noch eine Option.
Aber ich finde es erstmal gut, dass sozusagen innerhalb des Unternehmens dann mit den interessierten Parteien, du hast es ja schön mit Norm sprechen, ne? Sozusagen Fachkraft für Arbeitssicherheit als Vertreter des Arbeitsschutzes, dann haben wir den Arbeitgeber, die Geschäftsführung oder den Vorstand und dann eben die Mitarbeitervertretung, dass man erstmal versucht, in der Organisation die Themen zu klären und dann rauszugehen.
Genau. Das ist, glaube ich, auch ein Erfolgskonstrukt. Also, dass wirklich dann Arbeitgebervertreter, Arbeitnehmervertreter diese Themen zusammen klären müssen, bevor dann eben andere Stellen damit behelligt werden.
Du hast ja so ein bisschen Angst, dass wir die 30 Minuten nicht füllen, die sind jetzt voll.
Ach, das ging ganz schön schnell.
Vielleicht kannst du nochmal so die drei wichtigsten Punkte für dich nochmal zusammenfassen, was man jetzt als Geschäftsführer, als Entscheider einer Organisation mitnehmen sollte aus unserem Gespräch.
Na, ich glaube, dass die Vorbereitung auf Krisen notwendig ist, also dass da die Fachkraft für Arbeitssicherheit einen wichtigen Beitrag zu leisten kann, dass wirklich die Vorbereitung der wichtige Punkt ist. Das ist, glaube ich, die Take-Home-Message, die man da hat, dass da wirklich das interdisziplinäre Arbeiten und das Know-how von Fachkräften für Arbeitssicherheit ein wichtiger Punkt ist.
Gibt es noch zwei andere?
Ja, ich finde das als Punkt 2 nochmal über die Ausbildung von Fachkräften für Arbeitssicherheit hinsichtlich der neuen Gefahren, also hinsichtlich von Cybersicherheit und so weiter, nachgedacht werden sollte, dass da wirklich die Grundlagen drin sind. Und als dritten Punkt denke ich, dass Austausch zwischen Safety und Security notwendig ist. Also, dass da wirklich die Grenzen mehr verschwimmen und dass dann eben Leute aus dem Bereich Safety und aus dem Bereich Security mehr miteinander zu tun haben, weil es da eben diese Schnittmengen gibt, wie wir das jetzt eben besprochen haben.
Ja, vielen Dank, Gabriel. Das waren doch interessante Einblicke in das Thema Arbeitssicherheit. Ich habe auch nochmal einiges gelernt und vielleicht haben wir ja nochmal an einer anderen Stelle die Chance, über ein konkretes Thema zu sprechen.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Soweit mein Interview mit Gabriel Lau. Für mich gab es nochmal interessante Einblicke in das Thema Arbeitssicherheit und Safety. Wie eigentlich in jeder Folge, die ich produziert habe, ist Vorbereitung auf bestimmte Situationen das A und O. Gabriel hat hier ganz konkrete Beispiele genannt, worauf man sich vorbereiten kann. Und es ist auch abermals keine Raketenwissenschaft, sich mal zu überlegen, dass wenn der Dienstwagen mit dem eigenen Logo einen Unfall hat, dass man einfach eine Sprachregelung für hat und vielleicht auch sich einen Prozess überlegt, wie man mit den Informationen umgeht. Und wir haben gelernt, dass die Fachkräfte für Arbeitssicherheit hier durchaus gute Sparringspartner sein können, dass die hier beraten können, weil sie einfach das Thema verstehen, weil sie da auch tiefere Einblicke haben. Der zweite Punkt, den ich mitnehme, ist, dass wir relativ große Schnittstellen haben zwischen Safety und Security. Also wir haben sicherlich andere Schutzziele, aber methodisch bestehen offenkundig Überschneidungen und auch strukturell kann man sich aus dem Bereich Arbeitsschutz und Safety relativ viel abgucken. Und das ist meine dritte Erkenntnis. Wir müssen das Rad vielleicht auch nicht immer neu erfinden. Also wenn wir im Bereich der NIS-2-Regulierung die Geschäftsführung stärker in die Verantwortung nehmen wollen, dann können wir doch auf bewährte Konstrukte zurückgreifen. Und der Arbeitsschutz kommt tatsächlich aus Zeiten von Bismarcks. Wie gesagt, wir haben gelernt, dass seit den 90er Jahren es die Fachkräfte für Arbeitssicherheit gibt. Also wir haben hier sehr, sehr viel Erfahrungswissen. Es geht hier auch um Menschenleben und am Ende des Tages kann man, glaube ich, die Konstrukte und die Methodiken sehr gut übernehmen, ohne jetzt hier eine Parallelregulierung zu bauen, die dann wieder ganz anders funktioniert. Und der Austausch mit den Experten macht nicht nur auf der Ebene, auf der politischen, auf der strategischen Ebene Sinn, sondern eben auch ganz taktisch operativ im Unternehmen, vielleicht den IT-Sicherheitsbeauftragten und die Fachkraft für Arbeitssicherheit mal zusammenzusetzen und gemeinsame Synergien finden zu lassen, scheint mir doch sinnvoll zu sein, weil man bestimmte Themen dann vielleicht einfach organisieren kann, weil sie in der Arbeitssicherheit schon organisiert sind, die es in der Informationssicherheit vielleicht noch nicht gibt. Ja, das war die heutige Folge. Ich danke fürs Einschalten. Wie gesagt, das war heute abermals ein Special. Wir haben das im Urlaub aufgenommen. Und ich freue mich wieder über Rückmeldungen und Feedback zu meinem Podcast über redaktion@krisenhacks.de. Ich freue mich auch über Feedback auf LinkedIn. Dort heiße ich, wie ich heiße, Rico Kerster. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder und ich freue mich, wenn ihr und sie erneut einschaltet.